Hallo liebe Wander und Wanderinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebellinnenrausch. Ich habe ganz einen interessanten Gast da, und zwar die Sarah. Und was sie beruflich macht, erzählt sie euch jetzt gleich selber, weil da will ich jetzt gar nicht irgendwas Falsches sagen. Deswegen hallo Sarah und schön, dass du da bist. Und magst du dir gleich vorstellen, was sollen die Menschen über dich wissen?
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, was sollen die Menschen über mich wissen? Was mache ich beruflich? Ich glaube, das ist mal so die wichtigste Frage, oder? Also ich habe 3 Standbeine mir in den letzten Jahren aufgebaut. Zum einen bin ich in der ambulanten Familienarbeit, dann ein großer Teil sind intensivpädagogische Auszeiten, intensivpädagogische Betreuungen von Kindern und Jugendlichen und mein kleines Baby ist die Psychotherapie, das ich seit Juni mache in Ausbildung unter Supervision. Und das Besondere an meiner ganzen Arbeit ist, dass ich sehr viel oder hauptsächlich tiergestützt arbeite.
Dazu kommen wir auf alle Fälle noch. Magst du uns kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, dass du beruflich diesen Weg einschlagst?
Weil ich glaube, das begleitet mich schon ganz lang. Wollte, glaube ich, immer schon irgendwie im Sozialbereich sein. Das Erste war, was so, ich will Polizistin werden, weil ich will Menschen helfen. Das war so meine Jugendkindheit.
Meine auch übrigens.
Weil da kann man voll gut Menschen helfen, war so irgendwie meine Idee. Und habe mich dann da sehr viel damit beschäftigt, habe dann aber irgendwie gemerkt, na so wie ich Menschen helfen oder wie ich Menschen unterstützen will, das gelingt mir wahrscheinlich als Polizistin nicht. Dann war ich auch noch zu klar, weil damals hat es ja noch dieses Größen.
Ja, ich kann mich erinnern, ja.
Ich bin einfach ein echt kleiner Mensch und dadurch hat sich das dann eigentlich erledigt. Und ja, habe dann nicht genau gewusst, wohin mit mir, habe dann einmal Lehre in der Gastronomie gemacht und irgendwie war ich dann einmal in einem Büro und dann ist durch Zufall, was sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, was nicht mehr so ein Zufall war, irgendwie so ein Flyer gekommen für eine Sozialpädagogik-Ausbildung. Und dann ist mir wieder klar geworden, ja genau da wollte ich eigentlich immer hin, gell? Also ist immer so in die Psychotherapie Richtung Sozialpädagogik und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Sozialpädagogin und dann ist halt nur die Ausbildung dazu gekommen und die Ausbildung und die Ausbildung und die Ausbildung und jetzt bin ich da, wo ich ja eigentlich immer hin wollte.
Ich habe das ja ganz lang gar nicht gewusst, dass man ohne Psychologiestudium in einem Bereich arbeiten kann. Also man kann sich da eigentlich auch durch Ausbildungen fortbilden sozusagen. Oder brauchst du eine gewisse Art von Studium? Was hast du da genau gemacht?
Ich habe an der FH in Linz die Sozialpädagogik gemacht, habe aber dann durchs Bundesministerium eine Sondergenehmigung gekriegt, damit ich das Probedeutikum machen kann. Das ist quasi der Theorieteil vom Fachspezifikum, also von der Psychotherapieausbildung. Und dadurch, wenn du diese Sondergenehmigung einmal gekriegt hast, kannst du dich dann auch aufs Fachspezifikum zulassen. Und das habe ich dann eben auch gemacht mit der Fachrichtung systemische Familientherapie oder systemische Psychotherapie.
Hast du die dann gleich selbstständig gemacht?
Nein, also ich war am Anfang, habe ich dann einmal, also ich war mal in einer Kinderkrippe, habe ich gearbeitet über den Sommer, dann habe ich in einem Asylheim, damals Flüchtlingsheim, gearbeitet, über 2,5 Jahre, glaube ich, also das war so in der Ausbildung. Und dann habe ich nach der Ausbildung in der Wohngruppe für Jugendliche arbeiten angefangen, da war ich dann auch fast 5 Jahre, bin da aber dann in Bildungskarenz gegangen und habe mich während der Bildungskarenz dann auch selbstständig gemacht. Wollte eben mit diesen tiergestützten intensivpädagogischen Auszeiten anfangen, habe da dann auch meinen Hof gekriegt, habe dann auch die ganzen Tiere dazu gekauft und dann habe ich mich eigentlich ab dem Zeitpunkt selbstständig gemacht, bin allerdings dann nur mal als Angestellte in die ambulante Familienarbeit zurückgegangen und seit letztem Jahr im Mai, also seit 24. Mai, bin ich 100% selbstständig.
Da kommen wir gleich zu einem Punkt, der mich am meisten interessiert und auch, was mich sehr imponiert, sage ich jetzt einmal, diese tiergestützte Arbeit. Magst du erklären, was heißt tiergestützte Betreuung, Intensivauszeit? Hast du gerade gesagt, magst du kurz erklären für unsere ZuhörerInnen, was das bedeutet?
Bei mir passiert fast alles. Ich sage wirklich bewusst fast, weil natürlich gibt es auch Menschen, die Tiere nicht so anziehen finden oder die einfach keinen Bezug zu Tieren haben. Da können wir gerne auf die Tiere dann auch verzichten. Aber im Normalfall passiert fast alles übers Tier. Also auch in der Psychotherapie werden bei mir, also ich habe 5 Hunde, wird immer ein anderer Hund dann auch eingesetzt, welcher das auch gerade passt. Das schaue ich mir immer gut an. Das heißt, die Tiere begleiten den Prozess von einer ambulanten Betreuung, von einer Psychotherapie und sind da so ein bisschen meine Co-Therapeuten eigentlich, weil ganz viel übers Tier passieren kann. Gerade so ängstliche Kinder zum Beispiel, die Angst haben vor fremden Personen dann auch oder die sich da schwer dann sie dann zum Öffnen. Da ist ein Tier dann einfach jemand Außenstehender quasi, der sie dann anholt, da wo sie sind. Und dadurch ist so die erste Verbindungsbrücke zum Kind oder auch zu den Erwachsenen, egal was, zu den Jugendlichen, baut. Und es erleichtert mir meine Arbeit im Beziehungsaufbau.
Du hast ja, wie du schon gesagt hast, Hunde, Alpakas, Hasen, Gänse.
Ja.
Habe ich jetzt was vergessen?
Hühner, Meerschweinchen, Enten mittlerweile auch, Katzen, genau.
Du hast ja auch, was ich jetzt so mitgekriegt habe, dann immer wieder Kinder, Jugendliche über einen längeren Zeitraum bei dir, eben als sozusagen diese Auszeit, oder? Merkst du da, wie die Kinder und Jugendlichen mit den Tieren umgehen, dass ihnen das gut tut? Ich meine, natürlich weißt du merken, dass es ihnen gut ist, anstatt es ja nicht machen, aber magst du mal erklären, wie du das so wahrnimmst?
Es ist ganz unterschiedlich, aber im Normalfall sucht sie jede oder jeder so sein Bezugstier aus und dieses Tier ist dann der Beschützer, der Begleiter über diesen Zeitraum. Also bei gewissen Kindern sind es die Katzen zum Beispiel, die da ganz wichtige Anker sind, weil die sie auf sie drauflegen in der Nacht, die dürfen dann aber ihnen im Bett schlafen. Das haben sie total gern, weil da kriegen sie sehr viel Sicherheit auch dadurch und die sind halt dann auch in der Nacht da. Also das ist ganz oft, dass man merkt, Tiere vermitteln Sicherheit, Tiere vermitteln Stabilität, Tiere vermitteln auch eine Tagesstruktur, Tagesablauf, weil wir natürlich müssen es füttern, wir müssen es ausmisten, wir müssen sie umsorgen. Und ganz viel ist ja dann, gerade bei den Hasel, geht es viel um Streicheln, ums Füttern, aus der Hand fressen und so weiter. Das stärkt da wahnsinnig das Selbstvertrauen. Auch wenn wir mit den Hunden arbeiten, dass dann die Hunde dann die Leine nehmen dürfen und spazieren gehen dürfen mit einer oder dass dann vielleicht sogar das machen, was sie ja wollen von einer, das stärkt Selbstwert, Selbstbewusstsein, gibt unfassbar viel Sicherheit. Und das ist das, auf das man einfach gut aufbauen kann dann auch.
Wie bist du auf das gekommen, dass du Tiere mit dieser pädagogischen Betreuung verbindest?
Mein erster Hund eigentlich, das ist der Ragnar, der wird jetzt schon 7.
Zeit vergeht.
Der hat mich eigentlich auf den Weg durchgehend begleitet. Den habe ich in der WG damals schon immer mitgehabt als Welpe. Und er war als Welpe war er total verrückt. Also wenn ich meine damalige Chefin gefragt hat, die hat die besten Stories immer. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, aber er war anscheinend super gut drauf immer. Aber es war ganz spannend, weil Jugendliche plötzlich aus die Zimmer gekommen sind und mit einem spazieren gehen wollten, die sonst total verschlossen und zurückgezogen waren. Und die dann aber auch selber mit einem spazieren gegangen sind. Also von sich aus, da habe ich nicht betteln müssen oder sonst was. Wenn wir im Dienst waren, der war immer total ausgelastet und müde nach unserem Dienst. Und was auch immer total spannend war, ist, dass am Ende vom Tag der Großteil der WG immer, also von den Kids, die da gewohnt haben, immer bei mir im Büro gesitzt ist, einfach nur zum Hund streicheln. Und da habe ich gemerkt, boah, es macht nur mehr, wie ich mir gedacht habe. Und dann habe ich so weiter überlegt, wie kann man das entwickeln, wie kann man das aufbauen? Und habe dann halt so meine Hirngespinster gehabt und habe das dann, mal so zurechtgesponnen eigentlich und hat aber dann ganz viel gefeiert noch, bis ich den Schritt gehen kann. Erstens habe ich kein Haus gehabt, wo dann so viele Tiere Platz haben und dann hat sich alles irgendwie gefügt durch, ich sage immer, das Haus hat zu mir müssen.
Tja.
Und so kann es jetzt das sein, was es ist.
Es kommt immer alles so, wie es kommen soll, gell, wenn man dran glaubt. Was ich mir dann denke, wenn du Jugendliche oder Kinder bei dir hast über so einen Zeitraum, wenn sie dann wieder zurück müssen, sollen, dürfen, wie auch immer, ist das dann nicht ganz schwierig für sie, dass sie das verkraften, dass die Tiere dann nicht mehr da sind?
Man baut da auf und man arbeitet auch das. Wie kann's, er arbeitet auch das, wenn sie dann weg sind. Das heißt, wie kann dann so das Gefühl von dieser Sicherheit zum Beispiel, das jetzt der Kater beim Schlafen geht, vermittelt? Wie kann dann so das in den Alltag transferieren, ohne dass das Tier noch anwesend ist? Da geht sehr viel über das Hypnosystemische, also mittlerweile darf ich das ja machen, sehr viel ins Therapeutische, dann auch ins Hypnosystemische, dass man das Erleben nicht mehr vom Tier abhängig macht, sondern das Erleben gespürt.
Und das machst du auch in dieser Zeit?
Genau, das war dann gleich von Anfang an. Also Sie wissen ja immer, die Zeit ist begrenzt bei mir. Es sind maximal 3 Wochen mit guter Planung, immer 1-zu-1-Betreuung und da wissen Sie, die Zeit ist begrenzt und wir arbeiten immer darauf hin, dass Sie ja wieder ausziehen müssen und dass die Tiere ja dann wieder wegfallen in der Menge. Ich meine, es gibt ja ganz viele, die dann trotzdem eine Katze daheim haben oder einen Hasen daheim haben. Aber da wird eben dann darauf hingearbeitet, wie kann man das sie trotzdem so gut fühlen oder wie kann es einem trotzdem so gut gehen, obwohl diese Tiere nicht mehr da sind.
Was mich noch interessieren tat, hörst du dann eigentlich noch was von den Kindern, die bei dir waren, wie es denen dann weiterhin ergeht oder sind die dann weg und erledigt?
Es ist ganz unterschiedlich. Mit manchen habe ich immer noch Kontakt, die schon vor 3 Jahren bei mir waren.
Ach, schön.
Mit manche dann gar nicht. Das ist oft so, wie sie es brauchen, damit sie auch gehen können. Also das merkt man auch ganz oft. Das kann auch sein, dass in den letzten 3 Tagen dann die Stimmung wieder total umschlägt, dass sie eigentlich wieder recht emotional werden, also auch sehr grantig oder so. Gell? Also das kann alles passieren, weil das ein Trennungsprozess dann ist, auf den sie sich dann auch vorbereiten. Oder wieder zurückgezogener oder genau. Aber da kann man eben dann gut mit dem auch arbeiten.
Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was du leistest, weil Tiere sind ja natürlich auch Arbeit, auch für dich. Das heißt, du hast eigentlich deine Arbeit, die du so machst und dann noch deinen kleinen, süßen, schönen Hof, den du noch hast. Die Tiere können ja jeden Tag gepflegt und gefüttert und nicht nur, wenn du Kinder da hast. Das ist ja eine wahnsinnige Belastung eigentlich. Und dann denke ich immer ja, muss das ja emotional für die auch eine Aufgabe sein, immer wieder sich auf neue Kinder einzulassen, wieder Abschied zu nehmen. Hast du da einen Weg gefunden, wie du damit umgehst? Oder was ist dein Weg, wie du mit dem umgehst?
Ich glaube, ich mache ganz viel schon unbewusst in der Psychohygiene. Also für mich ist das Erste, wenn Kinder nach so langer Zeit da waren, ist das Allererste, dass ich mir alles putz und sauber mache und dann eine ganz große Runde spazieren gehe mit meinem Hund. So wirklich nur Me-Time mit meinem Hund. Und man, das ist ja alles unter Verschwiegenheit, das heißt, man darf ja eigentlich gar nicht so viel drüber reden. Mir hilft es dann schon wieder, die Abschlussberichte dann auch zum Schreiben, wo man das für sich nochmal reflektieren kann. Was ist denn passiert in der Zeit? Wie war denn auch meine Arbeit? Habe ich gut gearbeitet? Also da stelle ich mir wirklich dann auch nochmal selber in Frage und reflektiere den Prozess. Was hätte da besser sein können? Was habe ich vielleicht da in der kurzen Zeit dann auch doch wieder übersehen? Oder was ist mir super gut gelungen, gell? Und das ist dann so das Ende eigentlich. Also der Bericht wird geschrieben, wird abgeschickt und dann ist es eigentlich für mich ganz gut, ja, zum Wegstecken. Es gibt natürlich Fälle, die sind intensiver und die begleiten die dann auch noch länger. Also es klingt nicht bei jedem gleich, aber das ist so eigentlich mein Weg. Sehr gut dann auf mich schauen und mich auch vorbereiten auf die Zeit, wo sie dann weg sind. Also wirklich bewusst zum Planen. Wir machen ganz coole Sachen. Mhm. Wir gehen wieder, weiß ich nicht, rodeln im Winter oder was weiß ich. Also.
Vor allem, weil es ist ja doch, das findet ja alles in deinem Zuhause statt. Und da dann berufliches und privates Trennen ist sicher auch noch einmal eine Challenge für sich, denke ich mal, oder?
Es geht. Für mich geht es. Ich habe damit jetzt halt auch schon echt einiges an Erfahrung. Ich habe beschäftigt mich einfach damit auch sehr viel. Ich kann das mittlerweile ganz gut. Es ist aber sicher nicht dann für jeden so einfach, dass man sich da wirklich dann auch abgrenzen kann.
Also ich muss sagen, Hut ab, ich glaube, ich darf es nicht schaffen. Muss ich echt sagen, Hut ab vor jedem und jeder, was in dem Bereich arbeitet, weil es ist schon eine große Aufgabe. Jetzt gibt es vielleicht einige Eltern, die das jetzt hören und die sich denken, hey lässig, ich kaufe jetzt mein Kind einfach ein Haustier, dann geht es dem besser.
Ist nicht so, nah. Leider.
Oder Gott sei Dank. Eine einfache Lösung, ja.
Ist nicht so, nah. Also Tiere können unterstützen, sind Unterstützer, können uns begleiten auf Wege, können uns Gefühl von Dazugehörigkeit geben, können machen, dass wir uns vielleicht nicht so einsam fühlen, dass wir eben wieder eine Aufgabe haben. Also sie sind Unterstützer, aber sie können keinen therapeutischen Prozess ersetzen. Behaupte ich jetzt einmal.
Ja, ich meine, ich habe ja selber, also der Diego, den kennen glaube ich eh viele, hat etwas zu hochen, der mittlerweile ganz viel bei einer Freundin von mir ist und der Bino sozusagen als Langzeitpflege, was bei mir war. Und es ist ja wirklich für uns selber, also ich habe das richtig gebraucht. Also den Diego sowieso, ich meine, den gibt es jetzt seit 11 Jahren, 12 Jahren in meinem Leben. Aber auch der Bino, das war wirklich, wie du sagst, eine therapeutische Unterstützung für mich, einfach immer Aufgabe zu haben, Struktur zu haben, nachdem ich lange daheim war, auszugehen und einfach eine Aufgabe zu haben. Aber natürlich ist es halt auch sehr fordernd, Und man kann halt dann nicht sagen, wenn man keine Lust hat, jetzt will man nicht da. Und wahrscheinlich sind ja dann oft auch die Kinder und Jugendliche halt in einer Phase in ihrem Leben, wo sie halt so Tage haben. Wahrscheinlich mehr als wir Kinder, die aus einem normalen geordneten Familienverhältnis kommen, oder?
Jein, also ich habe tatsächlich ganz wenige, die dann, während sie bei mir sind, einmal einen Spaziergang verweigern oder so. Der Spaziergang findet statt, der ist halt dann vielleicht kürzer. Und das passt aber dann. Also man schaut halt dann wirklich, also man bespricht es dann mit einer, sagt man, die Hunde müssen Klo gehen, gell? Was tun wir jetzt? Ich merke, du hast keine Lust. Ich habe halt vielleicht auch nicht so viel Lust, weil es regnet. Was tun wir? Was können wir machen? Und dann ist halt meistens der Kompromissvorschlag tatsächlich, ja, sonst gehen wir halt, aber halt nicht so weit wie sonst. Oder wir haben einmal ein Skateboard dabei gehabt und dieses Kind hat sich dann auf das Skateboard gesetzt und die Hunde haben es einfach gezogen. Ja?
Cool.
Also man wird dann auch kreativ oder ich habe gerade vor kurzem auch wen bei mir gehabt und dann haben wir einen Bob, wo es jetzt so geschnieben hat, und dann haben wir einen Bob mit gehabt und dann haben wir den halt die Runde ziehen lassen von den Hunden. Und
ja, mit Huskies ist das natürlich sehr vorteilhaft, gell?
Huskies, aber auch die aus ist tatsächlich. Sie haben mega viel Spaß dabei gehabt und wir sind dann echt, ich glaube, 7 Kilometer spazieren gegangen und sie haben es aber eigentlich nicht gemerkt, weil sie sind ja gezogen worden und war dann halt super viel Spaß, weil dann haben die Hunde halt einmal Gas gegeben richtig und dann wieder mal langsamer und so weiter und es macht halt dann auch voller Spaß und sehe dann auch, sind im Kontakt mit die Hunde und kann man aussehen. Frische Luft, Bewegung.
Wir haben jetzt mal privat auch drüber geredet, über Bewegungsdrang bei Kindern. Magst du da vielleicht ganz kurz ein paar Worte verlieren, wie wichtig das eigentlich ist, dass wenn man Kinder hat, die so aktiv sein und das so brauchen, dass die da auch gefördert werden, beziehungsweise gefördert ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen übertriebenes Wort, aber dass man sagt, okay, aber Kind, das einfach Action braucht, ich muss da rausgehen.
Die Möglichkeit, glaube ich, geben, oder? Ist so nicht, also nicht gefördert, sondern ich glaube, es braucht die Möglichkeiten, dass man sagt, ja, dann gehen wir mal spazieren, gehen wir mal aus, experimentieren, ist gerade für kleine Kinder total wichtig. Oder du hast auch gerade gesagt, es wird irgendwie alles gegessen, was gefunden wird oder so. Das ist einfach experimentieren, das ist Entwicklung, das gehört dazu, gell?
Ja.
Und das ist halt ganz wichtig, dass das die Kinder auch mitkriegen und erleben dürfen. Und genauso ist es wichtig, dass sie ja die Natur erleben dürfen.
Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, so ganz schöne Kindheitserinnerungen aus meiner Kindheit waren schon die Sachen, wo wir wandern gegangen sind, wo der Papa mir dann aus einem Stock irgendwas geschnitzt hat und wo man Blätteln gesammelt hat oder mal eine Blindschleiche auch über den Weg gelaufen ist. Also das sind so Sachen, die prägen sich auch total ein eigentlich. Und Natur wissen wir ja auch, ich weiß noch, wie ich mit dem Tobi drüber geredet habe, wo es um Energien gegangen ist, gibt halt auch sehr viel. Also man sagt ja nicht umsonst Waldbaden und ich habe am Anfang gedacht, Waldbaden, hä, was? Aber ja, du badest ja da wirklich eigentlich in guter Energie, oder? Also mit Kindern gerade im Wald, glaube ich, das ist ganz wichtig und auch für Kinder einfach schafft es wunderschöne Erinnerungen.
Ja, da gerade das Schneehupfen jetzt im Winter, oder? Ich weiß nicht, also wir sind
was
im
für
Winter.
Schnee? Hast du Schnee?
Ein bisschen haben wir gehabt.
Ich muss immer zu dir fahren, wenn ich Schnee haben will.
Er krimpt. Aber gerade das, also wir waren als Kinder, glaube ich, sobald es 5 mm Schnee gehabt hat, waren wir im Skianzug beim Bob fahren auf der Wiesn, oder? Und das dann schon noch sehr viele, aber es ich habe jetzt einfach auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz viele Kinder gar nicht mehr so kennen. Wahrscheinlich auch, weil es nicht mehr so viel Schnee gibt.
Hm.
Oder ich weiß es nicht, an was es liegt. Aber das sind Möglichkeiten, die man auf jeden Fall geben können. Die Schnee essen, oder? Ich meine, jetzt Kind macht das. Und das sind Experimente. Das will ich ausprobieren. Wie lang hebe ich es aus im Schnee? Wie schnell kann ich sein mit meinem Rutschteller da oben? Und ja, bei uns sind halt dann einfach nur irgendwelche Tiere dabei. Nachher kommt der Kater wieder mal vorbei und, ah cool, der will vielleicht auch Rutschteller fahren. Nein, will er nicht.
Spoiler, nein, will er nicht.
Genau. Und da geht es halt auch wieder sehr viel dann um Grenzen, gell? Was sind die Grenzen auch von die Tiere in diesen Situationen?
Und Respekt wahrscheinlich auch, oder? Respekt,
genau.
Jetzt habe ich eine Frage, was mich persönlich interessiert. Du arbeitest so viel mit Kindern. Kannst du sagen, dass Verhaltensmuster, sage ich jetzt mal, was jetzt negativ gesehen werden, immer irgendwo oder auch negativ sind, auch immer irgendwo aus der Familie herkommen? Oder gibt es Kinder, die einfach aus einem total stabilen Umfeld kommen und trotzdem negative Verhaltensmuster aufzeigen?
Wird es natürlich immer geben. Es sind sehr viele Einflüsse, die auf die Entwicklung auch Einfluss nehmen. gerade jetzt sind einfach soziale Medien, Handy, der Konsum wird immer mehr, das ist so. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Also es kann natürlich auch sein, dass total, also dass Kinder aus einem total stabilen Umfeld irgendwelche Auffälligkeiten haben. Aber ich glaube, dass da der Unterschied ist, dass da vielleicht schneller reagiert wird oder anders darauf reagiert wird.
Und das vielleicht auch leichter dann zu behandeln ist, wenn ich das jetzt so sagen.
Dass wahrscheinlich die Möglichkeiten vielleicht mehr sind wieder, ja genau.
Das ist auch so ein Punkt mit Handy, das ist eigentlich ganz schockierend. Ich habe jetzt gerade mit einer Freundin drüber geredet, von der Sohn geht jetzt in die Volksschule und die hat mir dann erzählt, man kann sich mittlerweile über Spotify Videos schicken. Und dann gibt es Eltern, die jetzt natürlich Spotify für ihr Kind nicht sperren, weil warum ist ja nichts Schlimmes. Und da kann man mittlerweile Pornos mal anschicken. Also an alle Mamas und Papas da draußen, die zuhören, checkt das mal ab. Spotify gehört auch gesperrt am Handy von einem Kind. Ich frage mich halt ganz oft, wir seien ja schon nur eine Generation, was mit wenig Handy aufgewachsen sein und trotzdem leben es ja unsere Kinder jetzt so vor. Ich erwische mich ja auch immer wieder, dass ich mir denke, oh, jetzt habe ich zu lange ins Handy geschaut neben der Fehler oder so. Man versucht es ja eh so gut wie möglich zu vermeiden, aber ich glaube, spätestens wenn es so Schule-Thema wird, kannst du das ja eh nicht mehr ganz, ganz weglassen, das Thema. Was kann man als Mama, Papa machen, um das Kind da einfach ein bisschen mehr zu beschützen und dem Kind einen gesunden Umgang damit zu lernen?
Ich glaube, jetzt hast du es ja schon gesagt, einen gesunden Umgang damit lernen. Ich glaube, genau so kann man es dann auch schützen. Handyzeiten, Spielzeiten, also generell. Gell? Ich sage jetzt nicht nur Handy, es sind ja viele Spielkonsolen dann auch viel, also viel Spiele auch. Ich denke gerade an das Roblox oder Fortnite oder sowas, das ja eigentlich, glaube ich, fast jedes Kind spielt. Und das ist ja okay bis zu einem gewissen Maß. Und das muss man oder sollte man irgendwie versuchen zum Regeln, bin ich der Meinung. Also, dass es Handyzeiten gibt, dass es Fernsehzeiten gibt. Ganz vermeiden kann man es nicht und dass man es halt auch gut vorleben.
Und wenn man halt. Ich glaube, das ist ja ein großer Punkt, ja, weil sie schimpfen immer alle, aber im Endeffekt sitzen die sie selber alle mit dem Handy da und scrollen durch Instagram und TikTok und allen möglichen Sachen. Also, man lebt ja so vor, wie ich schon gesagt habe.
Man lebt so vor und ich bin teilweise auch von mir total schockiert, wenn wir zwar beim Abendessen, also ich habe keine Kinder, aber wenn mein Partner und ich beim Abendessen sitzen, dann ist das eigentlich ganz klar handyfreie Zeit. Und hin und wieder passiert es aber, dass uns dann einen wichtigen Anruf oder eine wichtige E-Mail oder eine wichtige Nachricht kriegt und man schaut kurz drauf. Und sobald der andere drauf schaut, schaut es gegenüber auch drauf. Und dann sitzen wir oft beide da und dann sage ich, sag einer von uns, hey, schau mal jetzt, sitzen wir beide irgendwie am Handy, oder?
Das ist voll zach. Ich war jetzt auch letztes Mal, ich war jetzt wieder mal aus am Abend, juhu, und wir waren zu sechst. Und das fällt dann richtig auf. Einer nimmt das Handy aus, dann der Nächste. Und irgendwann sind wir alle sechs mit dem Handy da geguckt. Dann habe ich gesagt, geht's uns eigentlich noch gut? Wie sitzen da auf der Alm eigentlich? Das Lustige, die scheiß Handys wegtun. Aber wie du sagst, das ist so ein bisschen wie so ein Rattenschwanz eigentlich, der sich da dann ein bisschen durchzieht, gell?
Genau, und sowas kann passieren, gell? Und wenn das jetzt ein, zwei, dreimal passiert, dann ist das wegen denen jetzt nicht irgendwie, dass man das Kind in der Entwicklung hemmen, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man wirklich drauf schaut und dass man sich zumindest auch sein bemüht, weil ich kann ja dann aufs Handy schauen, wenn ich gerade nicht aktiv mit meinem Kind zusammen bin.
Also
nicht
die aktive essen, Zeit wirklich aktiv lassen, spielen, essen, kuscheln, stillen, was auch immer.
Genau.
Na, wenn ich jetzt sehe, die Fehler spielt irgendwo gerade voll nett allein, dann will ich ihr auch den Raum bieten, da selber Sachen zu entdecken. Also ich muss ja da nicht, wenn sie allein spielt und sich dazu entscheidet, dann muss sie nicht daneben sitzen. Es gibt genug Zeiten, wo ich daneben sitzen muss. Aber dann lasse ich sie da auch und dann setze ich mich auch mal in die Kuchel und schaue aufs Handy. Also, aber da sieht sie mir nicht dabei und da ist sie ja eh gerade in ihrer Welt sozusagen.
Genau, da ist sie in ihrer Welt und dann ist es eben wichtig, wenn sie dann die aber wieder braucht, dass man dann wieder verfügbar ist. Und um das geht's. Kinder sollten immer das Gefühl haben, wir sind da. Wir beschützen sie, wir geben ihnen Sicherheit und wenn sie uns brauchen, sind wir immer da. Deshalb kann auch dann Spiel funktionieren. Also wenn du sagst, sie ist jetzt nicht einmal ein Jahr, oder? Und hat einfach schon Spielphasen, wo sie allein spielen kann, ist da viel gelungen. Ach, mega.
Cool, danke. Was Positives nach meinen schlaflosen Nächten. was mich oft schockiert, wenn ich so im Bus bin oder so und wirklich so ganz junge Kinder da sitzen und wirklich alle ins Handy schauen in der Früh, wo mir eigentlich, sag ich jetzt über unserer Zeit, jetzt rede ich schon wie so ein Boomer, aber früher in unserer Zeit, wo du einfach im Bus noch Sachen besprochen hast oder mal eine Gaudi gehabt hast oder gestritten hast oder was auch immer, das fällt dir da eigentlich komplett. Und dann habe ich das ein bisschen nachgelesen, dass es ja eigentlich krass ist, auch jetzt nicht nur in ganz jungen Alter, sondern auch älter, wie sehr man eben die Hirnentwicklung hemmt und auch diese Fähigkeit, Empathie für jemanden zu empfinden und diese sozialen Aspekte, die Kinder ja lernen, die sie ja da nicht mehr lernen, weil beim Reden, wir schauen uns jetzt an und ich sehe ja gerade an deiner Stimmung, bist du gerade gut drauf oder nicht, du kannst mir jetzt vielleicht was vorspielen, aber sag so, wenn du ein empathischer Mensch bist, dann weiß ich immer, Sarah geht es jetzt halt nicht so gut oder die Sarah ist halt voll happy, aber das lerne ich ja nur, indem ich das ja schon ganz früh eigentlich mitkriege und mich da, wie soll ich sagen, ja, mich dazu sensibilisiere, oder?
Ja, genau, also du hast es ja voll auf den Punkt gebracht, geht ganz viel verloren und die Gehirnentwicklung, das verzögert alles eigentlich.
Aber also, du kannst das ja als Elternteil auch nicht vermeiden, weil ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt zu meinem Kind sage, bitte spiel nicht mit dem Handy im Bus, dann würde ich sagen, ja, passt schon, aber also hab ich ja jetzt als Mama keinen Einfluss drauf.
Nein, und da glaube ich, sind wieder diese Handyzeiten ganz wichtig. Ich meine, ja, sie haben halt dann in der Schule, es gibt ja kein Handy mehr. Das heißt, da haben sie dann eh wieder die sozialen Kontakte. Und man darf nicht vergessen, sie haben ja ganz viel Kontakt miteinander über das Handy. Gell? Mhm. Also es macht einen Unterschied, ob jetzt jeder für sich vorm Handy sitzt und da reinschaut und überhaupt keinen Kontakt hat oder ob sie vielleicht gemeinsam gerade ein Video anschauen und über das reden.
Mhm.
Also macht schon einen Unterschied, weil okay, somit habe ich ja schon eine soziale Interaktion. Ich rede über etwas gemeinsam quasi.
Hast du das jetzt mitgekriegt? Das war, glaube ich, in Niederösterreich, wo eine Schule ich will jetzt nichts Falsches sagen, den Versuch gestartet hat, dass die SchülerInnen 60 Tage komplett aufs Handy verzichten. Und da haben ja einige freiwillig mitgemacht. Und es war eigentlich erschreckend, aber auch interessant zugleich, wie sie dann ein Fazit gezogen haben, weil einige haben abgebrochen nach ein paar Tagen und viele haben dann berichtet, dass es die erste Woche absoluter Horror war ohne Handy. Also das ist ja wirklich schon Suchtverhalten, was man den Kindern ja irgendwo anlernt. Und die meisten haben aber dann gesagt, ja, am Anfang war es zart, aber zum Schluss war es total schön. Also wir haben was ausgemacht, man war wieder verlässlich, weil man hat gewusst, man kann sich nicht mehr anrufen. Und die haben das dann eigentlich, die SchülerInnen haben das dann total positiv wahrgenommen. Vielleicht sollte da auch die Politik, glaube ich, liegt da ein bisschen in der Verantwortung, dass man sowas vielleicht öfter mal vorschlägt, einführt oder wie auch immer.
Ja, oder vielleicht auch als Projekt quasi in der Familie. Man kann ja sagen, hey, versucht man mal eine Woche alle komplett aufs Handy verzichten. Aber dann muss es wirklich auf Augenhöhe passieren und wirklich alle, auch Mama, Papa.
Nochmal zurück zu den Tieren, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift.
Passiert.
Merkst du auch, du arbeitest mit so vielen Tieren auch, merkst du, man sagt ja immer, Tiere haben einen siebten Sinn oder sind empathischer, einfühlsamer. Kannst du sagen, ja, das stimmt. Also Tiere haben da schon ein bisschen eine Zauberkraft sozusagen.
Schon, ja. Deshalb setzt es ja ganz unterschiedlich. Also gerade bei den Hunden mache ich sehr nach der Ersteinschätzung und dann denke ich mir, der kann jetzt oder der kann jetzt zu dem oder der gut passen. Und das passt dann auch meistens. Also ich habe ja wirklich 5 Hunde und 5 komplett unterschiedliche Hunde, also Charaktere durch die Bank. Gell? Wenn ich einen Ragnar hernehme, das ist mein Ruhepol, der legt sich ein, der ist super gut, wenn Kinder Ruhe vermittelt werden muss oder Jugendliche oder auch Erwachsene, gell? Wenn sie einfach wen brauchen, der da ist, so, der legt sie her, legt sie meistens auf die Füße drauf und ist da und ist voll da. Und dann habe ich meine durchknallte Skylar, die einfach nur kuscheln, 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 bitte kuscheln mich, und die super lustig ist und einfach mega viel Blödsinn macht dann auch in die Einheiten. Also das gehört halt mit dazu, gell? Es läuft keine Einheit komplett strukturiert bei mir an, weil ich arbeite mit Tieren und mit Menschen.
Doppelt so schwer.
Da läuft nie irgendwie was nach Plan und dann muss man halt auch flexibel sein und dann muss man, ja, Gedanken mache ich mir natürlich, was mache ich halt, aber meistens kommt es dann ganz anders da und man muss da wirklich ganz flexibel sein und die Tiere dann auch anders da einsetzen. Aber zu deiner Frage, ja, ich bin davon überzeugt, dass Tiere sehr, sehr viel mehr spielen wie mir und dass die sehr, sehr viel ausgleichen in dieser Zeit.
Ich darf es so wichtig finden, dass man Tiere in öffentlichen Einrichtungen auch mehr einbindet, sei es Altersheim, Kindergarten, Sonderschulen, was auch immer. Sonderschulen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, gell? Ja, habe ich jetzt wieder.
So.
Ja.
Du weißt, was ich meine. Weil man sieht ja oft in Altersheimen, wenn da Pflegerin Hunde, PflegerInnen einmal ihre Hunde mitnehmen dürfen, dass die Leute richtig aufblühen durch das.
Es passiert, glaube ich, immer mehr. Da braucht man allerdings eben, wenn man in eine Einrichtung geht, die Therapiehundeausbildung auch, ist natürlich auch was, ja, mit dem man sich halt wieder zusätzlich beschäftigen muss, immer ganz viele Hunde haben sie auch. Und es passiert immer mehr. Ich habe einmal von einem richtig coolen Projekt gelesen, da wo Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche in ein Tierheim gegangen sind und denen Geschichten vorgelesen haben, also den Tieren dort im Tierheim Geschichten vorgelesen haben. Das habe ich mega cool gefunden, weil somit liest es auch laut vor, aber es korrigiert die keiner.
Das ist ja richtig cool.
Genau, also das hat mich sehr beeindruckt, das war richtig cool, irgendwo in Österreich, ich weiß jetzt aber leider nicht mehr wo, aber das war richtig toll, ja.
Du hast jetzt auch gesagt, auch mit einer Erwachsenenarbeit, das heißt, du arbeitest durchaus auch mit Erwachsenen. Kann ich 3 Wochen zu dir kommen und mir Auszeit nehmen? Bitte.
Auszeiten sind tatsächlich nur für Kinder, Jugendliche in der Psychotherapie. Du kannst zu mir in die Therapie kommen. Arbeite ich natürlich auch mit Erwachsenen. Also Erwachsene sind natürlich immer ein Teil, weil jedes Kind hat einen Erwachsenenpart. Und natürlich werden die Eltern auch sehr viel bei mir in der Arbeit mit einbezogen, also in der ambulanten Familienarbeit auch. Aber in der Therapie arbeite ich ja nur im Einzelsetting mit Erwachsenen.
Ich habe jetzt mal das Wort gehört, zum ersten Mal Adultismus. Also dieses, dass Erwachsenen immer meinen, sie seien irgendwie höher oder haben mehr Wertigkeit als Kinder und Jugendliche. Merkst du das in deiner Arbeit auch, dass das ein Problem ist?
Also ich sage ganz viel oder ganz oft, Kinder auf Augenhöhe begegnen und man kriegt dann aber schon als Antwort, ja, ich weiß ja, was viel besser ist. Mhm. Ja und nein, jedes Kind entwickelt dadurch wahnsinnig viel Selbstwert und kann die eigenen Bedürfnisse auch äußern. Gell? Wenn ich jetzt dann frage, natürlich, wenn ich jetzt sage, was magst du denn essen, dann sagt irgendwas total, weiß ich nicht, Toffeespitz, keine Ahnung, irgendwas, was ich jetzt gerade nicht daheim habe oder sowas. Ich kann natürlich auch sagen, ich habe Nudeln und Reis mit Hühnerfleisch, was magst du denn heute lieber zum Beispiel, oder? Dann hat das Kind schon eine Entscheidung und wird ernst genommen und ich begegne ihn auf Augenhöhe. Also dieses über jemanden bestimmen, fängt schon beim Wickeln an, oder? Dass ich da gut begleite. Jetzt müssen wir die Hosen ausziehen, jetzt muss ich die abputzen, Windel und so weiter, dass ich diese Prozesse gut begleite.
Das ist so ein Thema, da habe ich so viele Diskussionen geführt in letzter Zeit, weil da war ein Artikel eben, dass eine Pädagogin vorgeschlagen hat, Kinder zu fragen, bevor man sie wickelt. Und dann hat sich dann natürlich die hauptsächlich rechte Bubble wieder in den Kommentaren getroffen und gesagt, jetzt will ich mein Kind fragen, ob ich es wickeln darf und waren da total erbost und ertönt. Und denke ich, man muss ja mal ein bisschen weiterdenken, dass die Felia jetzt nicht zu mir sagen kann, ja Mama, darfst du mir jetzt wickeln, das ist mir völlig bewusst, das ist ein Baby. Aber so wie du sagst, ich lege sie hin, sage ich, Schatz, jetzt mal Windel wechseln, ziehe ich da die Windel aus, müssen wir gescheit abputzen, dass es sauber ist, dass du gesund bleibst, ziehe mir die Hose an. Also ich kann ihr ja erklären, was ich gerade mache. Aber mich da hinzustellen und zu sagen, ja, ich wechsle jetzt die Windel, weil ich bin die Erwachsene und ich darf jetzt da über die bestimmen, finde ich halt auch völlig falsch, oder? Vor allem finde ich, und das haben wir jetzt in den letzten 2 Folgen auch schon besprochen, ist so wichtig, ein Kind so früh wie möglich auch zu sagen, das ist dein Intimbereich und das ist dein Privatbereich.
Richtig, und einen Intimbereich auch benennen. Also das ist auch aus der Sexualpädagogik. Gell? Ich habe auch ganz viele Diskussionen, weil Sexualpädagogik braucht man nicht im Kindesalter, Aufklärung und so weiter. Da geht es nicht um Aufklärung. Da geht es um das, dass Kinder ihren eigenen Körper kennenlernen. Und das
wir haben gerade in der letzten Folge gesagt mit dem Benni, ja, es ist nicht Sexualisierung, wie es ja genannt wird oft eben von auch der rechten Seite, sondern eben Aufklärung. Haben wir das falsch gesagt sozusagen?
Nein, es ist eine Aufklärung über den Körper, aber ich erkläre ja jetzt kein Baby, wie Sex funktioniert zum Beispiel, oder? Sondern da wird erklärt, hey, du hast eine Vagina, Buben haben einen Penis, was auch immer. Also ich benenne Körperteile, ich bringe dem Ganzen Normalität, weil das ist ja tatsächlich ein Tabuthema, oder? Also ganz lang ein Tabuthema. Der Körper, egal von Mann oder Frau, ist eigentlich Tabuthema. Und dann gibt es eben diesen Bereich, wo man wirklich fragt, darf ich den berühren? Du, jetzt muss ich da anputzen, muss ich nochmal genauer anputzen. Jetzt da mal nur eine Creme drauf, weil du bist ein bisschen offen oder was dann auch immer. Aber wir greifen da in den Privatbereich von Kindern, von Babys ein. Und das muss man genauso benennen, wie wenn ich die jetzt umarmen will und du willst es nicht, das merkt die ja auch, wenn du sagst, nein, ich will keine, gell? Und das können aber dann nur Kinder sagen oder Jugendliche sagen.
Das benennen können.
Das benennen können. Und die das gelernt haben, Grenzen zu setzen und die wissen, was ist denn richtig, wo darf ich denn berührt werden, was. Genau. Also da kommt ganz viel eigentlich, was man wirklich von klar auf und wo das wirklich auf Augenhöhe so wichtig ist. Meiner Meinung nach.
Also liebe ZuhörerInnen, jetzt hören wir das zum zweiten Mal. Das heißt, es muss was dran sein. Es war nämlich auch so, ich habe so einen Kopfschüttelmoment gehabt, weil mir ein gewisser Herr einen Beitrag geschickt hat, dass sich eine Dame ganz entrüstet darüber aufgeregt hat, dass es im Kindergarten ein Aufklärungsbuch liegt und das ja völliger Wahnsinn ist und ob ich das nicht auch einen Wahnsinn finde und ob ich ihn da verstehen kann, und hat mir dann das Buch geschickt, beziehungsweise gibt es auch da irgendwo ein Video, wo sie die Frau interviewen, was auch immer. Und in diesem Buch ist halt ein Kinderbuch und da sieht man halt eine Vagina, da sieht man einen Penis, da sieht man, wie ein Kind außen pinkelt, was ja auch, ich meine, wir sagen zu unseren Kindern, ja, pinkel da schnell, aber wenn es dann in einem Buch drin ist, ist es auf einmal völliger Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich finde jetzt nichts Schlimmes an diesem Buch, weil eine Vagina und ein Penis gehört genauso zu unserem Körper wie ein Finger, ein Auge und ein Ohr. Also das ist jetzt nichts, eben wie du sagst, das sollte kein Tabuthema sein.
Nein, es gehört dazu und es gehört zu uns dazu, zu uns als Mensch. Wir definieren uns ja über unseren Körper, oder? Also das ist das, was die Menschen sehen. Unser Inneres sehen sie nicht, aber unseren Körper sehen sie. Und deshalb ist es ganz wichtig, da auch wirklich für den Körper einzustehen und sagen. Und die eben Geschlechtsteile, das ist kein Pipi-Mann, das ist ein Penis, das ist so. Und
so, es ist echt gerade cool, dass du das Thema gerade anschneidest, weil seit Tagen mich mit nichts anderes beschäftige.
Ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem, weil mir das echt, und eben gerade diese Wickelsituation, was du da angeredet hast, manche Kinder überhaupt dann im Kindergartenalter, wo ihnen vielleicht auch im Stehen gewickelt werden, oder dann sind die Windel selber weg, oder dann sind die frische Windelseim dran und wollen nur einmal abputzt werden oder was denn auch immer, gell? Und da ist es sehr wichtig, dass man fragt, soll ich die wickeln, machst du das selber? Also die kennen ja das, ab drei kann man die Windel aufmachen. Und
ach Sarah, ja, es wäre so einfach, gell? Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich denke mir oft, bei Buben im Schwimmbad oder wo auch immer, wenn da ein Bub an seinem Penis herumspielt, dann ist man so, ach mein, lustig, schau, der spielt da herum und hin und her. Und wenn sich ein Mädchen aber unten angreift, dann heißt es immer, nein, da darfst du nicht hingreifen. Na, tu deine Hand da weg. So ist dir das auch einmal aufgefallen. Was ich damit sagen will, ist das, dass vor allem wir Frauen echt ein Problem haben, weil wir Frauen unseren Körper eigentlich gar nicht kennen. Also ich habe einmal im Freundeskreis so eine Diskussion gehabt, ich rede jetzt da ganz offen, falls sich dabei getriggert fühlt, bitte hoch's weg, wo wir darüber geredet haben, wie viele Öffnungen wir eigentlich haben.
Haben wir damals geredet.
Haben wir auch geredet, oder? Und dann alles so, ja, zwei, und ich so, Leute, was? Zwei, es sind drei und alles so, ja, hast du einen Vogel? Dann bist du ja nicht normal, was drei sage ich, ja doch, ich meine, Haaren kommt nicht da raus, wo es Regelblut rauskommt, ja. Und das wissen so viele Frauen nicht, alte Frauen, junge Frauen, ich habe dann echt viele gefragt in meinem Umfeld, eben dann in dem Fall auch die, oder? Und denke ich mal so, und das ist halt das, oder? Da gibt es erwachsene Frauen, die nicht wissen, wo eigentlich ihre Ausscheidungen rauskommen. Das ist schon schockierend irgendwie.
Genau, und das ist dann wieder dieses Aufklärungswort, oder? Also da in der Hinsicht klären wir die Kinder dann auf über unseren Körper. Aber was ich davor gemacht habe mit Aufklärung, ist eben jetzt nicht, ich kläre kein Baby oder kein Kleinkind über Sex, über den Akt an und für sich auf, gell?
Mhm.
Kommt dann auch, wenn es natürlich Fragen, ich meine, Geschwisterkinder, oder? Mama ist schwanger, das zweite oder dritte Mal. Ja, wie kommt jetzt da ein Baby rein?
Ja.
Dann erkläre es kindergerecht, aber nicht mit irgendwelchen Blumen und Bienen.
Ja.
Das, ja, es ist, es begleitet uns unser Leben lang und es gibt einfach einen weiblichen Zyklus. Und das vermittle ich meine Jugendlichen, die bei mir in Betreuung sind und die dann halt anfangen, so ein bisschen in die Pubertät zu kommen und mich dann fragen, was denn so mit einer los ist und so weiter, dann wird das ganz klar thematisiert. Es gibt einen weiblichen Zyklus, der dauert so und so viel Tag, das ist unterschiedlich. Es kommt dann die Periode. Was passiert da im Körper? Wie viele Hormone sind da aktiv? Weil ich das ganz wichtig finde, weil ja, es ist ja immer so, das heißt, ja, man muss verhüten, sonst wird man schwanger. Zum Beispiel auch. Mhm. Aber dass im Endeffekt nur eine Woche ist, wo man wirklich die Möglichkeit hat zum Empfangen oder das Ei befruchtet werden kann, das sagt da keine Mama oder kein Papa, sondern da heißt es einfach, verhüten, sonst wirst du schwanger. Natürlich ist da sehr viel Angst dahinter, dass man sehr früh Großeltern wird oder dass das Kind sehr früh, aber es ist Aufklärungsarbeit. Und dann lernen Kinder, Jugendliche und auch wir Erwachsene besser mit unserem Körper umzugehen.
Und auch unseren Körper zu schätzen und Grenzen zu setzen. Und wie ich es eh in der letzten Folge schon gesagt habe, ganz wichtig, 90% der Missbrauchsfälle passieren im eigenen Zuhause. Und da kriegt man es dann natürlich nicht gelernt, dass das nicht in Ordnung ist, wenn man da angefasst wird.
Genau.
Cool, dass wir nochmal drüber geredet haben. Und ich hoffe, das ist jetzt wirklich bei einigen angekommen. Und es haben vielleicht auch einige dann darüber nachgedacht und haben sich da eines Besseren belehren lassen. Jetzt haben wir eh schon über Mädchen, Frauen geredet, über den Zyklus. Du hast ja ein Arbeitsbaby gerade, an dem du gerade arbeitest. Magst du da ein bisschen was erzählen drüber?
Ja, genau. Also es ist grundsätzlich ja die Psychotherapie. In der Psychotherapie gibt es ja so viele Felder, wo man sie irgendwie weiterentwickeln kann. Und ich beschäftige mich gerade sehr, sehr viel mit Frauenthemen, Frauengesundheit, eben deshalb auch dieser Zyklus, BMS, BMDS auch, also die ganzen Störungsbilder, psychischen Störungsbilder im Endeffekt auch, was durch unsere Hormone, durch unseren Zyklus auch oft einmal ausgelöst werden können. Die klassische Wochenbettdepression, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Und Begleitung auch von Frauen in Schwangerschaft mit Kinderwunsch und so weiter. Also das ist gerade so ein Riesenthema, was mich interessiert, wo ich mich gerade mit sehr vielen Personen vernetze, wo ich mich gerade wirklich sehr einsetze, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass Frauen das unterstützt werden, weil man eben nicht oft weiß, was da los ist und weil es ja, ich meine, es betrifft 3-8% der Frauen, klingt jetzt nicht viel, die wirklich unter BMDS leiden, also diese depressiven Phasen in der zweiten Zyklushälfte, wo sie wirklich schwer depressive Phasen haben, wo sie alles in Frage stellen, passt meine Partnerschaft, passt mein Beruf, passt ich, wo ich überhaupt nur leben und so weiter.
Und das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Genau, also das ist, man unterteilt es eben. Also das BMS ist hauptsächlich diese körperlichen Erscheinungen und das BMDS spielt natürlich ein bisschen was zusammen. Es gibt dazu jetzt wirklich eine Diagnose auch im neuen ICD-11. Im DSM-5 gibt es schon länger. Und da werden einfach, wenn du 3 dieser Sachen erfüllst, dann kann man das quasi auch diagnostizieren. Und da ist echt, also das ist eine Störung im Gehirn, wo massive depressive Phasen in der zweiten Zyklushälfte durch die Hormonausschüttung passieren. Also sie sind nur am Erforschen, es gibt dazu auch wirklich gerade ganz gute Studien, die auch gerade durchgeführt werden. Und genau, in diesem Bereich.
Aber es ist, glaube ich, ja gar nicht überraschend, weil ganz viele Frauen das definitiv kennen, so typischer einen Tag vor der Regeldepression, wo man es dann ja wirklich so schlecht geht. Ich habe das zum Beispiel auch so einen Tag, bevor ich meine Regel kriege, bin ich, denke ich mir, nein, es ist alles so scheiße, eigentlich geht es mir so schlecht. Und dann am nächsten Tag denke ich mir, okay, das war der Grund eigentlich. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist und deswegen finde ich auch so Frauen wie die super, die sich mit dem beschäftigen, dass man auch über solche Themen mehr redet, weil das belastet ja, sage ich jetzt einmal, 9 von 10 Frauen jetzt natürlich im geringeren Ausmaß, aber wir können darüber reden, das ist auch was ganz Natürliches und ich glaube, das ist auch wichtig, um besser verstanden zu werden und da ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, oder?
Ich glaube auch und dass man sich eben selber ein bisschen besser versteht, weil sonst wird man halt auch du, hast du halt wieder deine Tag oder spinnst halt schon wieder oder die Hormone oder sonst was. Aber was denn da tatsächlich passiert und dass man das echt nicht steuern können, gell? In der Phase von unserem Zyklus. Und wenn wir uns denken, dass das oft Frauen betrifft, die komplette zweite Zyklushälfte, das sind Wahnsinn, ja oft bis zu 14 Tage, gell?
Ja.
Die im Endeffekt das Gefühl haben, sie haben eine scheiß Zeit, einer geht's beschissen. Entschuldigung, wenn ich so, aber.
Bitte. Du bist in einem ehrlichen, authentischen Podcast, du darfst alles sagen. Sogar Penis.
Und wenn man da dann einfach genauer hinschaut und das wird ja dann, wird für Frauen dann auch klarer, warum geht's mir denn so?
Und allein wenn man was schon benennen kann, finde ich, macht es das schon viel leichter. Es ist jetzt zwar keine Heilung, weil ich jetzt weiß, was es ist, aber man kann besser damit umgehen. Ich glaube, das trifft so auf alle psychischen Probleme hin, oder?
Genau, man kann versuchen, damit zu arbeiten, weil ich sage immer ganz klar, du als Mensch bist nicht das Problem, gell? Du als Mensch bist der Mensch und das Problem ist außerhalb. Und ich versuche das auch immer in meinen Therapien wirklich zum Trennen, gell? Mensch, Problem. Und das Problem sollte oder dürfte oder ja, sollte nicht die Überhand über die als Mensch gewinnen. Mhm. Und wenn man uns das aber dann wirklich auseinanderklaubt, ich bin ein Mensch, ich bin die Sarah, ich bin. Und mein Problem ist das und das und das und das. Also das wäre da ganz viel in Essstörungen, mit Essstörungen zum Beispiel. Da gibt es nicht, ja, du bist die Essstörung als Mensch, sondern die Essstörung. Und wenn dann passiert, dass man vielleicht einmal wieder einen Tag drin hat, wo man gar nichts essen kann, dann hat diesen Tag die Essstörung gewungen. Also das wird so ein bisschen separiert und ein bisschen distanzierter betrachtet. Und das kann oft schon sehr erleichternd sein.
Ja. Wenn jetzt Frauen zuhören und sich angesprochen fühlen und vielleicht da Probleme haben, dürfen die sich bei dir melden?
Natürlich, sehr gerne.
Das ist sehr schön.
Ich habe nur Kapazitäten, ich habe nur Therapieplätze frei.
Und, liebe Leute, aufgepasst, das ist ja gar nicht mehr so. Also das ist ja... Kann man sich ja glücklich schätzen, wenn jemand sagt, ich habe Kapazitäten?
Ja, der allergrößte Nachteil ist, dass ich eben in Ausbildung unter Supervision bin. Das heißt, mich kann man nicht mit der Krankenkasse abrechnen. Das ist ein riesen Nachteil für uns, wobei wir einfach dann dafür ein bisschen günstiger sind, als wie die eingetragenen Therapeuten.
Das ist schon auch ein Problem, ja, glaube ich, was gerade. Und es gibt ja, habe ich jetzt mitgekriegt, eine neue Methode, damit man Therapieplätze kriegt, die guten alten Modellplätze. Ich habe mir noch eine gattert, Gott sei Dank, letztes Jahr. Und mittlerweile gibt es ja da so Clearing-Gespräche. Und ich habe jetzt mit einer Freundin drüber geredet. Und ich finde das ganz erschreckend, wenn ich das kurz erzählen darf. Ist eine Freundin von mir. Und der geht es nicht gut, schon länger. Die ist aber so, dass ich sage, ich brauche Hilfe. Und vor allem, ich will Hilfe. Und ich glaube, dass das schon einmal ganz, ganz ein großer, wichtiger und nicht einfacher Schritt ist, dass man so weiter mal geht. Dann hat sie jetzt ewig umeinander, ewig nach Therapeuten gesucht und niemanden gefunden. Und ich habe dann sozusagen jemanden vermittelt, der Kapazitäten hat. Und natürlich, dann war das Thema mit diesem Clearing-Gespräch. Weißt du, wann sie einen Termin gekriegt hat für dieses Clearing-Gespräch?
Ich glaube, bis zu einem halben Jahr und 9 Monate wartest, oder?
Ja, Ende März. Das war jetzt vor einem Monat, glaube ich, wo sie das Ende März. Und da frage ich mich, ich mache ja einen Prozess nicht einfacher, wenn ich dann die Leute erst wieder warten lasse. Die hat eine Therapeutin, die hat Kapazitäten, die wird gern mit ihr arbeiten und sie kann aber nicht hingehen, weil sie dieses Clearing-Gespräch von einer halben Stunde nicht gehabt hat. Ich glaube, es war ein guter Sinn dahinter, oder? Es war ein guter Gedanke dahinter, aber wirklich einfacher hat man es in die Menschen nicht gemacht, weil ich glaube, dass gerade dieses finanzielle Thema bei ganz vielen eine große Rolle spielt, warum sie nicht zur Therapie gehen.
Das glaube ich auch, ja, weil eben ganz viele Krankenkassen das nur nicht übernehmen. Ich weiß, dass da ganz viele Gespräche gerade sind. Wie das weitergeht, wird uns, glaube ich, die Zukunft sagen. Es war ja sensationell, wenn Psychotherapeuten in Ausbildung unter Supervision zumindest abrechnet einen Teil mit der Krankenkasse abrechnen könnten. Das für uns auch leichter machen.
Ja.
Das eben auch für alle Menschen, die wirklich bereit sind, sie Unterstützung zum Suchen leichter machen. Aber wie das weitergeht, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren sehen. Und ich bin echt gespannt, wie sich dort alles entwickeln wird.
Du hast ja mir gesagt, eine wichtige Message von dir ist, dass man sich für Therapie nicht schämen muss. Und da bin ich auch ganz, ganz stark dafür. Was glaubst du, kann man machen, um das ein bisschen zu enttabuisieren?
Also ich erkläre es meinen Kindern immer so, wenn sie kommen zur Therapie oder die Jugendlichen, bei den Erwachsenen mache ich es anders da, aber da sage ich es halt immer so, wenn ich mir einen Haxen brich, dann gehe ich auch zum Doktor, der versorgt diesen Fuß, dieses Bein, danach gehe ich Physiotherapie, dass ich wieder Bewegung reinkriege, damit ich wieder stabil bin, damit der Fuß wieder gut funktionieren kann. Wenn meiner Seele weh du wert durch unterschiedlichste Sachen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich einfach traurig bin und nicht genau sagen kann, was es ist, dann geht man zu mir oder zu allen anderen Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen und man unterstützt die Seele, dass sie wieder gesund werden kann oder dass sie Heilung kriegt. Und so erkläre ich es eigentlich. Also das ist mir wirklich wichtig, weil ich ganz oft die Erfahrung mache, dass es peinlich ist, wenn man in die Psychotherapie geht oder dass man als Psychopath abgestempelt werden.
Darf ich da kurz eine persönliche Story dazu erzählen? Ich war ja Ende 2019 wegen einem Burnout in der Psychiatrie, so in der Steiermark. Bin da ein bisschen unfreiwillig gekremmt sozusagen. Aber ist wieder eine andere Story, wie auch immer. Ich habe mich dann entschieden, okay, es tut mir jetzt vielleicht echt nicht schlecht. War dann eine Woche dort, nach einer Woche habe ich wieder heim dürfen. Es war ja Gott sei Dank jetzt bei mir nicht so schlimm. Und ich habe damals einen Freund dann kennengelernt gehabt und hätte dann in die ambulante Reha müssen. So ist richtig Reha, glaube ich, oder? Wäre es gewesen. Und habe ihm das erzählt, sage, ja, eben ab, ich glaube, da waren ein paar Wochen hin, wie auch immer, muss ich da halt hin, da fahre ich jeden Tag zu der ambulanten Therapie. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, das kann ich nicht machen. Ich sage, was, das kann ich nicht machen, das hilft mir ja. Und dann hat gesagt, was da die Leute denken, wenn ich sage, meine Freundin geht Reha, meine Freundin geht Therapie. Und dann sage ich, ja, und? Nein, also das geht gar nicht. Also er weiß gar nicht, wie er mit dem umgehen soll, weil was die Leute sich dann denken. Wo dann echt, das war für mich so schockierend. Ich meine, das hat Überraschung. Spoiler nicht lang halten. Weil man da echt, das hat mich so schockiert, weil man denkt, schlecht ist nur dann, wenn du nicht gehst, wenn du eigentlich Hilfe brauchst. Und er ist sicher einer von den Menschen gewesen, wo ich mich wetten traue, dass ich mir Therapie auch nicht geschadet hätte. Und die Menschen, was am meisten schimpfen über Therapie, das sind wahrscheinlich genau die, die was es am meisten brauchen würden.
Ja, und das ist eben mir echt wichtig. Und das habe ich eben davor zu dir gesagt, das war mir wichtig, wenn wir das irgendwie da vermitteln. Therapie ist nichts, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, man kann super stolz auf sie sein, wenn man sie Unterstützung sucht, wenn man es alleine mehr schafft. Oder vielleicht schon einen Schritt davor, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es vielleicht bald nicht mehr schaffen allein. Mhm. Schon frühzeitig, dass ich schaue, dass ich gar nicht in so einen Strudel einrutsche, wo es dann unglaublich schwierig oder herausfordernd für ein Heim ist, sich da außer zum Kämpfen.
Genau. Und es muss ja nicht immer gerade komplettes Elend sein, damit man zur Therapie geht. Ich habe wieder angefangen, eben nach der Trennung zur Therapie zu gehen. Und ich gehe jetzt immer noch, obwohl es jetzt nicht mehr akut ist, aber es tut mir einfach gut, es hilft mir und ja, why not? Also ich habe alle 2 bis 3 Wochen, ich genieße das sehr und ich glaube, dass das auch schon gute Prävention ist, falls es wieder mal irgendein Thema gibt.
Genau, und man kann es aus Me-Time oder Zeit für sich sehen, oder? Also man nimmt sich da wirklich 50 Minuten Zeit, damit man sich ganz intensiv mit sich selbst beschäftigt oder vielleicht einmal nicht so intensiv, gell? Es passiert ganz viel Reflexion, man hat einen sicheren Rahmen, wo man über Sachen reden kann, die einen beschäftigen. Ich meine, wir dürfen ja nichts weiter verzögern, gell? Und da ist aber allerdings auch nochmal wichtig, das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, dass man sich ja Gedanken macht über die Therapierichtung. Es gibt so viele unterschiedliche Therapierichtungen. Mhm. Und ich höre ganz oft dann, Psychotherapie, ja, das hat halt damals überhaupt nichts gebracht. Und dann frage ich, welche Fachrichtung hast du denn gemacht? Vielleicht hat die nicht gepasst. Aber das weiß ich nicht. Und es gibt so viele unterschiedliche Richtungen, die für unterschiedliche Menschen passen. Und da ist es halt auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil die Art von Therapie, die ich vielleicht mache, passt nicht für jeden.
Und da will ich auch gleich einhaken, was ich auch wichtig finde, ist, es muss auch die Sympathie passen, weil ich kenne zum Beispiel auch ganz viele, die dann endlich einmal sich dazu entschieden haben und sich getraut haben, wohin zu gehen und dann gesagt haben, ich war mir total unsympathisch, nein, das ist nichts für mich, ich mache das nicht mehr. Aber man muss auch schon schauen, welcher Mensch passt zu dir. Also ich habe auch ganz lange gebraucht, jemanden zu finden, wo es einfach gematcht hat. Und nur weil jetzt vielleicht der erste Psychotherapeut, wo man hingeht, nicht passt, kann es vielleicht der zweite oder der dritte sein, weil du öffnest deine Seele, du öffnest dein Herz, du erzählst so viele Sachen, so viele private Sachen, da muss natürlich die Sympathie auch passen. Also das kann man auch nicht mit jedem. Und da bitte nicht aufgeben, nur weil es beim ersten jetzt vielleicht nicht gefunkt hat, sozusagen.
Ja genau, also es ist ein Beziehungsaufbau, es ist ja dann im Therapieprozess ein Beziehungsaufbau. Also ich verlange von keinem von meinen Klienten, Klientinnen, dass sie mir beim ersten Mal komplett der ganze Story erzählen. Das kriegt je mehr Vertrauen, das sie haben, desto besser können wir arbeiten. Und das ist ja meine Aufgabe als Therapeutin, dass sie einen Raum schaffe, in dem Vertrauen passieren darf und Vertrauen passieren kann auch. Und da gehört ganz viel dazu, gell? Da gehört nicht nur ein Raum dazu, sondern da gehört, glaube ich, auch dazu, wie ist der Raum gestaltet, wie bin ich, ja, mein Auftreten, der Erstkontakt ist da auch schon oft entscheidend. Wenn ich 6 Wochen brauche, bis ich auf eine Mail zurückgeschreibe, dann wird sich derjenige oder diejenige denken, da gehe ich nicht mehr hin, wenn da alles so lange dauert. Aber wenn man merkt, wenn man zum Beispiel in der Antwort von der Mail schon liest, das ist wichtig, der ist es wichtig.
Dass, man wird ernst genommen.
Ja, genau. Dass sie ankommen darf, dann dass ich ernst genommen werde, dann macht das sich auch viel. Weil das hört nämlich auch ganz oft, dass sie dann Menschen dazu entschieden haben, endlich eine Therapie zu machen und dann wochenlang nichts gehört haben.
Und da muss ich auch sagen, das hat mich auch so schockiert, weil letztes Jahr, nach dem ganzen Drama, wie auch immer, habe ich einen Termin beim Psychiater, Psychiaterin gebraucht, wegen einem Attest. Und es ist wirklich nur ums Attest gegangen. Also ich war ja da schon in Therapie, ich habe auch schon ein Schreiben von meiner Psychologin gehabt, also alles gut. Es ist einfach nur um dieses ärztliche Okay gegangen sozusagen. Und habe dann bei 27 Psychiater und Psychiaterinnen angerufen in Tirol. Und das war Wahnsinn, wie die mich teilweise abgespeist haben, ohne zu wissen, warum ich gerade anrufe. Also das hat mich so schockiert. Manche haben mich gar nicht reden lassen. Also da habe ich angerufen und gesagt, ich brauche gerade eine Stunde, also nicht einmal eine Stunde, eigentlich eine halbe reicht schon. Wir haben Plätze erst wieder nächstes im Herbst auf Wiederhören. So, manche, wenige haben sich meine Geschichte angehocht, dann vielleicht ein bisschen Mitleid geheuchelt, aber im Endeffekt dann auch gesagt, ja, pff. Aber ich sage, die meisten, wirklich 70% von da, wo ich angerufen habe, die haben gesagt, nein, das brauchen wir jetzt gar nicht zu erzählen, weil wir haben jetzt sowieso keine Termine. Wo ich mir denke, wenn jetzt wirklich ein Mensch mit Suizidgedanken den Schritt geht, anzurufen, dann muss ich doch wenigstens die 2 Minuten Zeit haben, mir das anzuhören, um das einzukategorisieren, okay, fuck, ist das jetzt ein Mensch, der wirklich jetzt gerade dringend Hilfe braucht, oder kann ich jetzt wirklich sagen, es tut mir leid, aber wir haben keine Termine. Das hat mich echt schockiert.
Für Akutsituationen gibt es ja dann immer nur die Psychiatrie, gell?
Ja, da habe ich auch angerufen, liebe Sarah. Dann habe ich da mein Problem geschildert und ich bin da außen auf der Stiege geguckt und ich habe wirklich geredet und habe da angerufen und ich gesagt, ich habe wirklich versucht, es war mir auch wurscht gewesen, Privates zu zahlen, alles kein Thema, versucht jemanden zu finden, aber es hat keine Termine, ich brauche nur dieses Attest und das brauche ich jetzt und nicht in 4 Monaten. Und da war ich ja schwanger. Und der bei der Ambulanz hat gesagt, ja, sowas an mir war eigentlich nicht da. Und dann habe ich gesagt, seid ihr jetzt eine Ambulanz, wo ich jetzt das Notfall hin kann oder nicht? Und dann hat er gesagt, ja, wenn sie halt gar keine andere Lösung mehr finden, dann kommen sie halt. Aber das war auch mehr so, boah, wenn ich jetzt wirklich, der weiß ja nicht, bin ich gerade suizidal oder was ist gerade mein Problem? Ich mag jetzt auch nicht drüber reden, was da gerade mein Problem war, aber es war auf jeden Fall schlimm. Also ich habe mich gut unter Kontrolle gehabt, aber da habe ich mir schon gedacht, das hat mich echt schockiert.
Einfach hinfahren.
Ja, also gar nicht anrufen, fahrt einfach hin.
Genau, aber für das, also es gibt auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie war es, ich weiß nicht, wie es auf der Erwachsenenstation ist, aber auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es diese Akutslots zum Beispiel, wo man dann auch anruft und ganz relativ schnell einen Termin kriegt, oder in ganz Akutsituationen muss ich eher die Rettung anrufen und muss mit der Rettung auch in die Psychiatrie kommen. Also es gibt, aber ich verstehe die, ja, ich weiß, dass es ein Thema ist, dass es einfach ganz lang dauert, bis man Termine kriegt, weil die Kapazitäten voll ausgeschöpft sind. Überall.
Sarah, was war dein persönlicher Rebellen-Moment, wo du dir gedacht hast, nein, ich mache es jetzt anders?
Eigentlich damals in der Bildungskarenz, wo ich mir gedacht habe, nein, ich muss das jetzt aufbauen. So. Also ich will einen Ort bieten können, wo sie Menschen erholen können, wo ich Menschen unterstützen kann. Und hab dann eben dieses Haus damals gekriegt mit dieser Entscheidung und ab da ist es dann wirklich
ins Laufen gekommen. Die Rebellin in dir erwacht sozusagen.
Ja, genau. Hey, ich glaube, Rebellin war ich schon immer irgendwo ein bisschen.
Boah, die schlummert in uns allen.
Aber da habe ich es dann wirklich so mit, ja, mit, wie sagt man dann?
Ein bisschen in die Umsetzung gegangen.
Ja, danke.
Wir sind beide blamiert halt.
Nägel mit Köpfen gemacht.
Das Nägel mit Köpfen, ja. Du, ich habe mir jetzt gerade während der Folge gedacht, ob du vielleicht Lust hättest. Wir könnten jetzt die ZuhörerInnen fragen, weil wir haben jetzt eigentlich über ganz viele Bereiche gesprochen, die du abdeckst. Wir haben geredet über deinen pädagogischen Bart in der Kinder- und Jugendbetreuung, über deine tiergestützte Therapie und eben auch jetzt über dein neues Arbeitsbaby mit Frauen. Wir können ja eine Umfrage machen, ob wir nicht zu einem von dem Thema explizit noch einmal eine Folge machen wollen würden.
Voller gern.
Hast du da Lust drauf?
Voller gern.
Also weil ich finde, das sind alles 3 Themen, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben und mit denen man wahrscheinlich noch 15 Stunden füllen könnten. Und ja, das könnte man wohl machen, oder? Wenn du Bock hast.
Von mir aus auch gerne in der Therapie, gell? Also es gibt ja so viele Themenbereiche in der Therapie, die du ja als Psychotherapeutin, Therapeut abdeckst. Also gerade Angst, Panikattacken, was auch immer, gell? Es gibt da ganz viele Sachen, die in die Therapie einfallen. Mein Wunsch ist einfach nur dieses Frauenthema, nur mehr, also auch Menopause und so weiter, das Ganze mehr Raum zum Geben können. Und deshalb beschäftige ich mich da gerade so viel. Weil ich beschäftige mich auch sehr viel mit Essstörungen und Trauma zum Beispiel. Das sind so andere, zwar Steckenpferde oder Themen, mit denen ich mich sehr viel auseinandersetze. Und natürlich das ganze andere, was nur so mitkommt. Also Angst, Panik, depressive Verstimmungen, ja.
Ja, Sarah, es wäre sehr schön, dich als regelmäßigen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, weil es sind alles Themen, die mich auch wahnsinnig interessieren und die einfach Gehör verdient haben. Und das wäre eigentlich cool, wenn wir da vielleicht regelmäßig immer wieder mal über was reden könnten, wenn du Lust und Zeit hast. Und dann, du hast sehr viel zu tun, das wissen wir ja, aber vielleicht hast du für deine Freundin einmal so einmal im Monat einmal ein bisschen Zeit.
Eine ganze Reihe alle zwei machen, Monate. Ne? Das war eh.
Ja, why not? Also ich sage immer, wenn man eine Stimme hat, soll man sie nutzen. Und das sind wichtige Themen. Aber wie gesagt, also bitte an alle ZuhörerInnen, sagt uns gerne, was euch brennend interessieren würde, mit was wir euch vielleicht auch ein bisschen helfen könnten, so auf die Schnelle. Das vielleicht ja, kann man da ein paar Tipps geben auch für to go sozusagen. Und schreibt uns da gerne, lasst uns Feedback da. Sarah, was ist dir wichtig, was die Menschen denken, wenn sie jetzt bei dieser Folge auf Stopp drücken? Was sollen sie mitnehmen aus dieser Folge?
Genau das, was ich gesagt habe, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man auf sich selbst aufpasst und gut auf sich schaut und dass man keine Scheu oder keinen Scham davor hat, sich Unterstützung zu holen, wo das auch immer ist, was einem auch immer gut tut. Es muss jetzt nicht die Psychotherapie sein, aber dass man sich selbst wichtig ist und dass man gut auf sich aufpasst.
Super Punkt. Und es gibt ja viele Wege. Also ich weiß nicht, ob du die Folge mit dem Tobi gehört hast, der diese Energiearbeit macht, was mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann, um sich Hilfe zu holen. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr cool und ich freue mich in diesem Sinne auf weitere Folgen.
Komm, es glaube ich gut beenden.
Gemeinsam Kaffee rinchen, kann genau. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.